Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopplop und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen und wir sind schon so ein bisschen am Philosophieren über die heute angefangenen US Open. Aber erstmal, wie geht's dir?
Ja, hi Nico, mir geht's super. Ich hoffe dir auch. Hast du denn gestern schon eingeschaltet? Ich glaube, es wird ja nur über, nee, es wird über Sky und über Sport Europe, heißt es mittlerweile, Sport Europe TV übertragen. Hast du dir einen Pass geholt und hast du schon geschaut?
Ich habe geschaut, ich habe mir auch einen Pass geholt und bei mir ist alles soweit auch in Ordnung, aber das ist erstmal Nebensache, sondern die US Open gehen los, genau. Kann ja wieder schön gucken online über Stream, das heißt alle Plätze verfügbar, finde ich ja genial. Und ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht, weil es ist spannendes Jahr, was US Open angeht, finde ich. Gerade wenn man sich halt anguckt, was so Vorbereitungsturniere gelaufen ist und was ja auch jetzt schon in der ersten Runde passiert ist, kommen wir ja gleich zu. Ja, aber lass uns vielleicht mal, bevor wir jetzt auf die US Open eingehen, vielleicht noch, wir sind ja letztes Mal abgeschlossen mit Toronto und dann kam ja Cincinnati und ja, ist ja irgendwie so ein bisschen bitter geendet, Cincinnati, das Herrenturnier, ATP des Masters, da Sinner leider im Finale aufgeben musste gegen Alcaraz. Was übrigens wieder verrückt ist, weil die beiden schon wieder im Finale gegeneinander gespielt haben. Aber Sinner hat im Finale bei 0-5 aufgeben müssen. Und da denke ich mir manchmal immer, das ist schon extrem bitter für alle Zuschauer. Ja. Wenn du bei 0-5 dann eigentlich kein richtiges Match hattest, gesehen und er gibt auf. Glaubst du, die Veranstalter müssen sich vielleicht dann was anderes noch überlegen oder grundsätzlich, oder ist das einfach Pech gehabt?
Boah, schwierig. Also ich glaube, bei diesem einen Finale von Steffi Graf damals, dass sie irgendwie in 20 Minuten gewonnen hat bei den French Open, danach war dann ein Showmatch. Da haben sie irgendwelche zwei geholt, Legends, und die haben noch ein Showmatch gespielt.
Ja.
Aber irgendwas musst du haben. Also irgendwie musst du was in der Hinterhand haben, dass die Leute was gucken können, weil die haben wahrscheinlich so viel Geld für Ticket bezahlt und dann hast du so ein geiles Match und dann ist es nach 5-0 vorbei. Also ich hatte es geguckt und es war eigentlich ein guter Start. Ja. Da dachte ich so, oh, krass, frühes Break für Alcaraz, 3-0. Da war ich kurz abgelenkt, bin wiedergekommen und dann war es vorbei. Da dachte ich, was ist denn hier los?
Ja.
Hat er aufgegeben. Ich weiß gar nicht, was er genau hatte. Ging es irgendwie gesundheitlich nicht gut? Das war jetzt keine Verletzung, sondern irgendwie...
Genau, ich meine, dass er schon am Tag vorher gesundheitliche Probleme hatte. Hat er auch schon gesagt, er hätte eine scheiß Nacht. Und ja, hatte sich ja auch dann schon, ja... Ich glaube, er hatte Medical Timeout, hatte sich währenddessen schon, hat mir ja mitbekommen, erklärt, gesagt, er hat alles versucht, aber es geht einfach nicht, Leute, ich fühle mich so scheiße. Und ja, hat dann im Endeffekt aufgegeben, ja, weil er sich einfach wirklich nicht, körperlich nicht gut gefühlt hat, irgendwie, ja, was weiß ich, einfach krank gefühlt hat vielleicht, was falsch gegessen oder wie auch immer. Und genau, Match dann vorbei. Hat sich natürlich bei den Fans und bei allen mehrfach entschuldigt, dass mir das leid tut, weil er weiß natürlich, was das bedeutet, dass da Leute kommen und sich das Match angucken wollen und im Endeffekt entertained werden wollen und dann ist das halt nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde gefühlt vorbei. Ja, gab aber auch Kommentare dazu, beispielsweise, ich meine, Davidovic Fokino hatte in einem Twitter-Post oder war es Instagram, ich weiß es nicht, gesagt, ja, es muss sich was ändern, also beispielsweise, dass das Match halt um 3 Uhr mittags in der Cincinnati-Sommerhitze angekündigt war. Damit tut man halt auch keinem Gefallen in der Gluthitze. Es war ja die Woche über schon sehr, sehr heiß und wir haben schon sehr viele Spieler mit körperlichen Problemen gesehen.
Auch Zverev, ne, der ja gegen Alcaraz eigentlich aufgeben musste oder durchgespielt hat, aber eigentlich keine Gegenwehr mehr geleistet hat.
Genau, da stellt sich natürlich die Frage, muss man die Matches dann, wenn man gerade ein Finale spielt, muss das dann wirklich um 15 Uhr sein? Spielen natürlich auch immer wieder so TV-Übertragungsrechte und Zeiten eine Rolle, aber es ist natürlich für die Spieler eine absolute Tortur. Jeder Tennisspieler, der hier zuhört, weiß das ja, was es heißt, wenn da wirklich 35, 40 Grad sind auf dem Tennisplatz, heizt sich es nochmal mehr auf und dann stehst du da wie in einem Backofen und das ist auf jeden Fall sehr hart.
Ja, und die Bedingungen müssen krass gewesen sein dort, weil sau viele Spieler haben gestruggelt in der Woche.
Genau. Die Luftfeuchtigkeit war natürlich auch hoch und das ist natürlich dann unerträglich. Ja. Und auf dem Hardcourt heizt sich das natürlich dann der Boden nochmal auf. Also, ja.
Ja, war wahrscheinlich die vernünftigste Entscheidung von ihm, die er treffen konnte, damit er einfach seine US Open nicht in Gefahr bringt. Aber wie glaubst du jetzt aus Sicht von Alcaraz, mit was für einem Gefühl glaubst du, geht er dann in die US Open? Meinst du, das ist dann für ihn so ein Selbstvertrauensboost, den er bekommt? Aber wenn man überlegt, dass er gegen Zverev im Endeffekt ja ohne Gegenwehr weitergekommen ist, Aufgabe im Finale gegen Zinner. Ja. Glaubst du, dass es den dann, ja, dass er das sozusagen ausblenden kann und nimmt diesen Titel mit und geht mit einem positiven Gefühl rein? Oder denkt er sich, ja, eigentlich muss ich gar nicht so viel tun, ich muss gar nicht mein Level abrufen und wird gar nicht richtig getestet.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich stehe.
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich meine, wenn man sich die ganze Saison von Alcaraz anguckt oder von Sinner, dann muss man immer sagen, die stehen immer gut da, ist klar. Aber ich gebe dir ja recht, ich meine, er hat das letzte große Finale in Wimbledon gegen Sinner verloren, hatte jetzt nicht die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe mit ihm zu betteln, um zu gucken, wie sieht es auf Hardcourt aus. Und ja, ist das so ein Selbstbewusstsein-Booster? Kann man, also bei ihm geht es ja vielleicht nur noch um Nuancen, das Selbstbewusstsein aufzupolieren. Aber ja, der große Test gegen Sinner fehlt vielleicht. So, er ist jetzt auch nicht mehr Sinner im Kopf, weil ich denke, der Sinner hakt das ab und sagt halt, jo, die Niederlage, das ist auf dem Papier, aber ist jetzt nicht, weil ich irgendwie strategisch gegen ihn verloren habe, weil er was Neues gemacht hat auf Hardcourt, mit dem ich nicht zurechtkam. Ich glaube, dass da, deswegen werde ich das auch später meinen Favoriten bei den US Open schon, habe ich mich schon festgelegt. Ich glaube, ihr könnt euch denken, wen ich dann nenne. Ich glaube nicht, dass Alcaraz dadurch jetzt mit einem besonderen hohen Selbstbewusstsein in die US Open geht und sich vielleicht sogar als ja, Titelfavorit Nummer 1 betitelt. Mhm. Vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil du, ich denke mal selber, wenn du selber ein Turnier spielst und gewinnst im Halbfinale gegen jemanden, der vielleicht nicht fit war und im Finale gibt er auf bei 0-5, kannst du dich da so richtig über den Titel freuen? Ja. Ich meine, es war trotzdem eine Leistung, du hast das Turnier durchgestanden, aber du hast halt nicht das Turnier gewonnen, weil du der beste Spieler warst, sondern weil körperlich die anderen halt Probleme hatten.
Klar, Gefühl ist ein ganz anderes.
Ja.
Genau. Ja, das so viel zur Vorbereitung.
Genau, Sinner hat ja danach auch dann das US Open Mixed, das war ja dieses Jahr ein neues Format, abgesagt, wegen seinem körperlichen Problem. Ich glaube, es wäre auch dann wirklich nicht glaubwürdig, hätte er es gespielt. Ja, einen
Tag später direkt wieder Mixed einzusteigen.
Genau. Hast du was von dem Mixed ein bisschen verfolgt?
Ja, ich habe das ein bisschen geguckt.
Ja.
Und muss sagen, es war eigentlich ganz, ganz, ganz lustig, ganz schön zu sehen, muss man sagen.
Ja.
War natürlich viel Show. Also ich glaube auch, dass die Spieler jetzt das jetzt nicht so ultra ernst genommen haben, eher so als Training. War auch interessant zu sehen, wie die Männer versucht haben, das Spiel wirklich komplett an sich zu reißen. Also sind sehr, sehr viel auf die Seite von den Frauen gegangen und haben die Bälle geklaut. Sehr, sehr, sehr viel fand ich. Schön fand ich, dass die zwei Doppelspezialisten Errani und Vavasuri gewonnen haben, die ja auch sonst zusammenspielen, mixt und haben ein bisschen gezeigt, so okay, wenn man gut eingespielt ist, kann man da auch hat man vielleicht die Nase vorn.
Ja.
Ansonsten schönes Show-Event, aber
ja,
ist auf jeden Fall jetzt nicht so spannend zu gucken, wie jetzt ein geiles Einzel oder so.
Ja. Ja, ich finde, es hat ein bisschen faden Beigeschmack, weil es hatte wirklich einen absoluten Exhibition-Charakter, dadurch, dass es ja auch verkürzte Sätze waren. Ging doch nur bis 4 teilweise.
Ja, genau.
Oder was heißt teilweise, es ging bis 4 Einsatz. Und ja, es hatte einfach so von der Stimmung her so einen Exhibition-Charakter und ich glaube, Vavasori und Errani haben ja auch den Titel allen Doppelspielern gewidmet, die hier nicht dabei sein konnten bei diesem Turnier. Das war ja so eine kleine Spitze, weil es waren ja im Endeffekt ja nur Top-Spieler eingeladen zu dem Turnier, die eigentlich ja sonst kein Doppel spielen und schon gar kein Mixed.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob das Format, ob das jetzt auch bei den anderen Doppelspielern so gut ankam.
Aber ich glaube, die Amis finden sowas natürlich immer geil.
Ja, natürlich.
Die feiern es komplett ab, die lieben die Show. Was ich da auch noch ein bisschen eigenartig fand, wenn du überlegst, dass parallel Quali lief, das hatte ich dann nämlich auf dem iPad auf Sport Europe TV, die habe ich Quali geguckt und dann lief auf Sky lief das Mixed.
Ja.
Und die haben auf den Center Courts gespielt, auf dem Arthur Ashe Stadium und auch in Louis Armstrong.
Ja.
Wird dann so ein Show-Doppel gespielt. Und die Quali-Matches sind halt auf den kleinen Courts. Ich meine, die spielen auch so nicht auf den großen Courts, aber trotzdem, das ist irgendwie so, da siehst du schon den Stellenwert, ne?
Ja.
Den halt diese Superstars da haben. Also die werden da ganz anders behandelt als die Quali-Spieler. Ich will gar nicht wissen, wie das denn ist, wenn du vor Ort bist als Quali-Spieler und weißt eigentlich hier, die Show findet da drüben statt.
Ja, ja.
Und du bist hier komplett am Struggeln in der Quali. Fand ich auch irgendwie so zwei komplett unterschiedliche Welten, die dann auf einem Fleck sind.
Ja, also das Mix habe ich jetzt persönlich nicht so viel verfolgt. Nur so ein paar mal reingeguckt, aber es ist jetzt schon vorbei. Ich glaube, für die Spieler ist es ganz nett, mal so ein bisschen in Schlag zu kommen, aber jetzt hat man ja auch gesehen im Fall von Sinner, wenn was Ernstes dazwischen kommt, dann wird das als allererstes abgesagt.
Ja, und wahrscheinlich auch ein gutes Preisgeld dahinter oder Antrittsgeld.
Ja, mit Sicherheit, genau.
Vielleicht noch ein weiteres Turnier, was vorher stattgefunden hat, Winston-Salem.
Ja.
Das hat ja Fustrovic gewonnen, mal wieder.
Ja.
Ich glaube, der gewinnt immer so ein Turnier im Jahr, habe ich mal so gesehen.
Okay.
Das Finale hatte ich gesehen, das war echt ein geiles Spiel. Der hat gegen Van de Zandschulp gespielt.
Ja.
War ein super Match. Hast du da auch ein bisschen was erfolgt von?
Na, von dem Turnier habe ich gar nichts mitbekommen.
Okay.
Deswegen umso besser, dass du mir davon berichtest.
Hab ich geguckt, war echt ein super Niveau, ein geiles Match. Da konnte man richtig gut gucken. Und da habe ich ein interessantes Bild gesehen dann auf Instagram. Nämlich hat Fustrovic für den Turniersieg in Winston-Salem, das sind 250er, $109.000 Preisgeld bekommen. Und irgendwie die Nummer 380 der Weltrangliste hat eine Wildcard bekommen für das US Open Hauptfeld.
Ja.
Hat erste Runde verloren und hat nur durch das Ausscheiden in der ersten Runde hat er $110.000 Preisgeld bekommen. Also er musste nicht nur die Quali spielen. Er hat also ist nur hingekommen, hat ein Match verloren, hat $110.000 Preisgeld. Und das ist natürlich auch, also diese Preisgeld, also auf der einen Seite ist es super, dass die so viel Preisgeld für die Grand Slams bekommen, für die Spieler, dass die schon auch in der Quali, glaube ich, bekommst du schon echt ein super Preisgeld. Ich habe mal geschaut, also wenn du in der Quali erste Runde verlierst, bekommst du schon fast $30.000 Preisgeld.
Okay.
Das hast du früher in der ersten Runde Hauptfeld bekommen.
Richtig, ja.
Und wenn
früher
du,
damit reden wir vielleicht vor 15 Jahren.
Ja. Das heißt, es lohnt sich schon, erste Runde Quali dabei zu sein. Das ist wahrscheinlich, also es ist auch der Grund, warum eben diese Leistungsdichte immer extremer wird, weil Spieler einfach wissen, okay, da ist so viel Geld drin, sogar Quali-Spiel lohnt sich. Du bist viermal im Jahr in der Quali beim Grand Slam
und hast über
120.000 Euro.
Richtig.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Naja, jedenfalls, wenn man sich dann überlegt, dass der Fustrovic da sich eine Woche abgekraxelt hat und hat da komplett
und fünf Matches gewonnen.
Ja, gewonnen gegen Superspieler und gewinnt ein Turnier, was du in deiner Karriere, was die meisten gar nicht schaffen in ihrer Karriere, kriegt $110.000 Preisgeld, weil es ja auch viel Geld ist. Aber das Verhältnis ist schon sehr, sehr unterschiedlich bei den Grand Slams und ATP von der Ausschüttung und so. Also das ist schon sehr, sehr fragwürdig manchmal.
Mhm.
Und irgendwie ich glaube, man könnte es noch besser verteilen, einfach das Geld.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, aber es gibt wahrscheinlich so viele Gründe dahinter, die wir nicht kennen, was da hinter den Kulissen abgeht, warum die das so machen. Aber immerhin ist ja positiv, was immer mehr Geld drin ist, weil es dazu führt, dass die Spieler immer professioneller werden und die Leistungsdichte immer größer wird.
Richtig, genau. Da hast du recht.
Naja, das nochmal als kleine Story vor den News Open. Und dann ging es ja gestern um 17 Uhr los. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. War dann um Punkt 17 Uhr, saß ich vorm Fernseher, habe mir eine Pizza geholt.
Ja, okay.
Und habe mir dann direkt die US Open reingezogen. Nämlich das erste Match, was ich gesehen habe, war Mengic gegen Nicolas Jarry.
Okay.
Und ich bin ja ein richtiger Mengic-Fan, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe ja, du erinnerst dich, ich habe ja mal, glaube ich, letztes Jahr irgendwann junge Spieler rausgesucht, auf die wir mal besonders gucken wollen und die so ein bisschen die Rankings verfolgen wollen.
Und da war auch Mengic dabei.
Da war auch Mengic dabei. Und das erste Mal, dass wir geguckt haben, da war er schon unfassbar, da war er schon Top 100, da war er die 81 der Welt und hat sich immer peu à peu hochgespielt. Mittlerweile ist er die 16 der Welt.
Ja.
Und ja, hat erste Runde gewonnen gestern, hat super solide gespielt. Wenn man ihn spielen sieht, denkt man, der macht das schon seit 10 Jahren, der ist so abgeklärt, auch bei den wichtigen Punkten. Der hatte dann im zweiten Satz bei 5-4 eigener Aufschlag zum Satzgewinn serviert und hatte Breakball gegen sich.
Ja.
Und das sind Momente, wo so viele Spieler, egal ob jung oder alt, anfangen zu zappeln, ja, und keine Ahnung, geht vielleicht über einen zweiten Aufschlag und bekommt dann das Break. Der geht einfach hin, schlägt einen Ass, zwei leichte Punkte, Satz.
Mhm.
Ja, also so sehr sau easy runtergespielt. Sitzt der auf der Bank, 7-6, 6-4 und denkst dir so, krass, 2-0 Satzführung.
Ja.
Aber hätte auch jetzt mal ganz schnell 5-5 stehen können.
Genau.
Also schon sehr, sehr abgezockt für sein Alter, muss man echt sagen. Also,
ja, und gegen Jarry, das ist ja kein Unbekannter, ist ja auch ein Spieler, der viel Erfahrung hat, schon lange auf der Tour. Ja, struggelt auch so ein bisschen mit seinem Ranking. Ich meine, ich glaube, er steht gerade knapp an den, kratzt die Top 100. Ich glaube, 101 oder 102 steht er. Den musst du erstmal in 3 Sätzen rausnehmen.
Ja.
Und wie du sagst, diese Selbstverständlichkeit in den entscheidenden Momenten, das ist aber dann der Unterschied zwischen einem wie den Mengic, der sich jetzt in den Top 20 auch etabliert hat, und jemanden, der das halt nicht ist.
Und der halt dann eher ein bisschen zappelt.
Genau, da wo das halt dann mal schief geht und der das Spiel halt dann verliert und dann, wie du sagst, steht es halt 5-5.
Ich kann ja mal die Liste ganz schnell mal weitermachen.
Ja, mach mal bitte.
Was diese jungen Spieler angeht, nämlich der nächste Name, den wir ja schon auch bei den Australian Open, ich glaube, es war aber, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo dieses super Match hatte gegen Djokovic.
Ja.
Dino Pritzmitsch.
Das war Australian Open, meinst
Australian
du?
Australian Open, ja.
Genau.
ich weiß nicht mehr genau, welchem Jahr das war. Entweder dieses oder letztes Jahr.
Ich meine, das wäre letztes Jahr gewesen.
Und dann war er ganz lange von der Bildfläche verschwunden.
Richtig, genau.
Verletzt und man hat nur Trainingsvideos von ihm gesehen. Man sieht unglaublich viele Trainingsvideos von ihm und denkt, er trainiert nur.
Ich glaube, das ist auch ein Meme, weil man sieht immer nur das Gleiche, wo er immer nur Bälle gefeedet bekommt. Ja. Und ich reg mich da immer tierisch drüber auf.
Jedenfalls ist er, als wir angefangen haben, ihn zu beobachten, war er schon die 169 der Welt. Dann ist er ordentlich zurückgefallen auf 350. Jetzt hat er sich wieder hochgespielt und ist jetzt die 124 der Welt. Hat sich souverän durch die Quali gespielt und spielt heute erste Runde. Da bin ich schon sehr gespannt. Der spielt, glaube ich, um 18:30. Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
Ja, also auf jeden Fall ein Spieler, in den ja auch viel Hoffnung reingesteckt wird. Ich glaube, auf ihm lastet auch ein hoher Druck, weil er, ich glaube, auch in seinem Heimatland da hohe Erwartungen an ihn sind. Ja, er ist ja Kroate und ja, so vielleicht der Nachfolger mal von Cilic und wie auch immer. Ja, ich bin auch gespannt. Ein junger Spieler. Ich erinnere mich bisher immer nur an ein gutes Match, was ich von ihm gesehen habe. Das war damals gegen Djokovic. Ja. Dann habe ich ihn auch ein bisschen aus den Augen verloren, weil er, ich glaube, auch Verletzungsprobleme hatte und ein bisschen zurückgefallen ist. Hatte ja, glaube ich, auch in Umag Kroatien jetzt eine Wildcard bekommen im Sommer. Da hat er auch, glaube ich, ordentlich gespielt. Aber ich bin gespannt. 3 Matches, in der er Quali gewinnt, ist schon mal eine Ansage.
Ist eine Ansage.
Ja.
Der nächste ist der Belgier, Alexander Bloks.
Ja.
Haben wir uns zuerst angeguckt, da war er die 307 der Welt und hat sich jetzt peu à peu hochgespielt und ist jetzt die 116 der Welt. Mhm. Ist leider in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden, aber auch da, der kratzt an den Top 100. Also der ist da, der Kerl.
Der ist da und 116 ist nur noch ein gutes Ergebnis und du bist in den Top 100.
Ja.
Ja, das kann schnell gehen.
Dann natürlich Zhao von Secker. Haben wir uns angeguckt, da war er die 342 der Welt. Mittlerweile ist er die 45 der Welt, spielt heute auch erste Runde und ist von vielen Experten auch einfach so das Dark Horse. Wobei ich da so ein bisschen vorsichtig bin. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge schon.
Genau.
Dass natürlich jetzt es auch ein langes Jahr ist. Das ist das erste volle Jahr, was auf der Tour spielt. Häufig zu beobachten bei diesen Nachwuchsstars, dass die dann einfach am Ende ein bisschen ausgebrannt sind, weil sie noch keinen Rhythmus haben auf der Tour, wissen nicht genau, wie sie ihre Kräfte einteilen sollen, sondern am Ende dann echt mal ein bisschen ausgebrannt.
Richtig.
Wird wahrscheinlich mal gut tun, wenn er mal wieder eine längere Phase hat, der er trainieren kann, der an Sachen arbeiten kann, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, wie immer, bei ihm super spannend zu beobachten, was er jetzt bei dem Turnier macht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Er spielt auch heute Abend.
Ich glaube auch, dass er vielleicht jetzt nicht das Bombenergebnis macht bei den US Open. Er hat ja seine Vorbereitungsturniere waren ja jetzt auch nicht, oder ganz besonders gut, so mal ganz feuchtig ausgedrückt. Ich meine, er ist noch sehr jung, jetzt schon so ein Ranking. Die Aufmerksamkeit bei ihm, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ist natürlich sehr hoch. Und ich sehe es auch so, dass er vielleicht mal wieder so eine Vorbereitung braucht, um mal wieder so ein bisschen zu resetten.
Ja.
Und auch mal wieder einen Sprung nach vorne zu machen. Ja.
Dann noch ganz schnell Gabriel Debro, der 354 in der Welt stand, als wir angeguckt haben. Bisschen nach vorne gekommen ist und jetzt wieder zurückgefallen auf 379. Also habe ich auch nicht verfolgt, habe jetzt nur mal sein Ranking angeguckt. Also
stagniert.
Der stagniert.
Habe ich auch gar nicht mehr verfolgt, muss ich auch sagen,
Dann der Spanier Landaluce.
Interessanter Spieler.
Interessant, Und dann haben wir den ersten beobachtet, da war er die 359. Also der war der schlecht platzierteste hier aus unserer Liste.
Mhm.
Und ist mittlerweile auch die 138 der Welt. Spielt aber nicht bei den US Open, hat auch nicht Quali gespielt, sondern spielt in Mallorca einen Challenger. Mhm. Ist auch interessante Planung, dass er nicht nach Amerika gefahren ist.
Ja.
Und ich meine, das Geld ist natürlich auch verlockend. Scheinbar so ein junger Spieler hat wahrscheinlich schon so gute Verträge und so eine Förderung, dass er aufs Geld eher nicht angewiesen ist, sondern die schauen wirklich, wo sie am meisten Punkte holen können und was für seine Entwicklung am besten ist. Das ist auch interessant mal zu sehen, weil ich glaube, alle Spieler, die aufs Geld angewiesen sind, sobald die Chance haben, Quali zu spielen, dann sind die auch da.
Ja.
Und natürlich zuletzt unser Deutscher, der Jüngste aus der ganzen Liste, Justin Engel, er war der schlechtplatzierteste in der Liste, nämlich 516 und ist mittlerweile die 220 der Welt. Ohne dass ich jetzt krasse Ergebnisse von ihm gesehen habe, hat er sich auf jeden Fall hochgespielt. Und spielt auch jetzt die Woche in Mallorca.
Das, 220 ist, glaube ich, wie alt ist er jetzt?
Er ist ein 07er Jahrgang, wie alt ist man denn da?
18, 19? Ja, so vielleicht in dem Dreh müsste vielleicht schon volljährig sein.
Ja.
Ich weiß es nicht, ich glaube, er ist noch.
Ja, doch, er ist volljährig,
glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ihn auch ein bisschen verfolgt, was er ja auch so diese Saison gemacht hat in der Bundesliga. Ich meine, er hat bei Groß-Hessen-Ruhr gespielt. Da habe ich immer nur so ein paar Instagram-Ausschnitte gesehen von seinem Spiel und wie auch immer. Er wirkt auf jeden Fall, finde ich, sehr fokussiert, wenn er spielt. Kein Showmaker.
Also wirkt ziemlich Chlor in der Birne, kann man
sagen. Ja, kann man so sagen, Ich bin mal gespannt, wie auch das nächste Jahr für ihn verläuft. Also ich meine, ich rede jetzt hier so, tue so, als ob das Jahr sich so langsam am Ende zuneigt, aber es ist
Es ist ja so.
Es geht so langsam in den Tennisherbst, genau.
Ja, so viel zu den jungen Spielern. Ich glaube, die einzigen jetzt, die wir, wie gesagt, noch beobachten können, sind Mendžik, Pritsmić und Fonseca. Da werden wir natürlich besonders ein Augenmerk auf die legen.
Ja. Jetzt lass uns direkt mal vielleicht in die erste Runde US Open einsteigen.
Jawohl.
Die Matches, die schon gelaufen sind. Und weißt du was, ich muss es einfach direkt sagen. Weißt du, was mich schon wieder unfassbar beeindruckt hat?
Nein, aber du wirst es mir sagen.
Ich werde es dir sagen, Novak Djokovic.
Ah, ja, okay.
Fangen wir direkt an. Muss ich dir einfach sagen, der Typ ist nicht normal. Der hat seit Wimbledon kein Match mehr gespielt, kein Tennis. Du kriegst von dem ja auch nicht mit, dass er sich irgendwo vorbereitet. Der kommt dann zu den US Open, spielt erste Runde und spielt dann unangenehmes Los gegen den Amerikaner Lerner Team, der ja im Schlag ist, der Turniere vorher gespielt hat, vorbereitet ist, ja. Und er nimmt den in 3 Sätzen raus. Ja. Hatte im Nachhinein auch gesagt, er hatte körperliche Probleme, hat sich im 2. Satz, da ging es für ihn nur darum, zu überleben. Er hat sich gemeint, er konnte bei den langen Ballwechseln, hat es nicht geschafft, sich zu erholen und war einfach platt und kaputt und hat sich nicht gut gefühlt.
Hatte auch eine riesen Blase am Fuß anscheinend, ne?
Okay, das habe ich das.
Ja, Verletzungspause,
weiß ich glaub, ich
hat
nicht,
auch eine Blase gehabt.
Dass er sich zumindest körperlich nicht wohl gefühlt hat. Aber da siehst du einfach, der Typ hat so eine krasse Erfahrung, abgesehen von seinem Tennislevel, den darfst du nie abschreiben schon wieder, der gewinnt einfach die erste Runde.
Ja.
Und du siehst ja bei allen anderen Spielern, die so eine lange Pause haben, wie beispielsweise Musetti, der ja auch nach den French Open, ja, musste ja aufgeben, ein bisschen verletzt war, der kommt nicht zurück und gewinnt einfach. Ja, sondern, aber bei Djokovic ist es schon so, ich glaube, wissen alle, der kommt und gewinnt.
Ja.
Und das muss ich sagen, das finde ich so beeindruckend. Ja. Es ist schon krass.
Und ich habe ein bisschen die Highlights gesehen, ich habe es leider nicht live gesehen, nur Highlights. Das Spiel ist schon ein ganz anderes als das von Alcaraz und Sinner. Viel langsamer.
Ja,
Viel, würde sagen, einfach strategischer. Der setzt die Bälle so richtig schön, aber es ist auf keinen Fall so ein Gehacke. Es ist schon ein ganz anderes Spiel.
Ja. Spannend. Er würde ja im Halbfinale, wenn man nach der Setzung geht, auf Alcaraz treffen, wenn ich mich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, also er ist die untere Hälfte und würde dann auf Alcaraz treffen, richtig?
Genau.
Wir können ja mal in seiner Section bleiben. Und da einfach mal weiter durchgehen.
Wollen wir vielleicht noch ganz kurz die restlichen Matches aus der ersten Runde, weil eine Sache fand ich auch noch interessant.
Ja.
Bevor wir da weitergehen. Medvedev.
Ja, Medvedev wieder.
Müssen wir erwähnen.
Klar.
Erste Runde raus.
Gegen Medvedev, erste Runde raus.
Den Franzosen Bonzi.
Wenn man jetzt sein Jahr zusammenfasst, das Grand Slam-Jahr, Australian Open, zweite Runde raus. French Open, Wimbledon, US Open, erste Runde raus. Das ist schon krass.
Läuft bei ihm.
Das und ist krass.
Immer hat er 2-0 Sätze erstmal hinten gelegen, hat sich dann in den 5. reingekämpft und verliert den 5.
Und ist wieder komplett ausgerastet.
Komplett. Also
komplett ausgerastet. Ich verstehe es auch, der ist wahrscheinlich so verzweifelt, der weiß nicht, was los ist.
Ja.
Ich habe nur gelesen von Patrick McEnroe, oder von John McEnroe, der gesagt, er sollte am besten jetzt mal das Ende des Jahres einfach nicht mehr spielen und sich mal resetten.
Okay.
Wäre wahrscheinlich wirklich das Beste. Also der muss ja irgendwie mal wieder in die Spur kommen. Das ist ja ein ganz anderer Spieler als noch vor 3-4 Jahren. Ich meine, der hat, überleg mal, Grand Slam-Finals gespielt, der hat einen Grand Slam gewonnen. Der ist ja so weit davon weg.
Der ist so weit davon weg, vor allem, dass er auch im Endeffekt diese Aura hat, dass er, ja, sag ich mal, Halbfinale oder zweite Woche Grand Slam gebucht ist. Das hat er seit einem Jahr nicht erreicht. Seit über einem Jahr. Fast jetzt hat er ja gesagt, dass die letzten 4 Grand Slam in zweite Runde und dann 3-mal erste Runde. Das ist schon für ihn, ich bin mal gespannt, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, ob es da vielleicht eine Veränderung gibt. Also ich meine, jetzt ist es vielleicht sogar fast schon der Tiefpunkt erreicht.
Ja.
Ja.
Wenn ich aber sein Spiel mir angucke, dann war es in den letzten Jahren immer so, alle haben ja richtig Angst gehabt, gegen ihn zu spielen. Ich glaube, sein Spitzname ist ja irgendwie, glaube ich, die Krake, der halt jeden Ball ausgegraben hat und hat immer den Ballwechsel nochmal einmal länger gemacht, bis irgendwann der Gegner den Ball, hat einen Fehler gemacht.
Ja.
Weil man gegen ihn halt 2-3 Mal den Punkt gewinnen muss.
Ja, ja.
Jetzt mittlerweile, jetzt gestern Bonzi, da merkst du richtig, die können den Punkt fertig spielen. Also die greifen an, die spielen den Volley weg, also die haben den einfach geknackt, die wissen, was man gegen ihn machen muss. Es ist natürlich nicht einfach, aber die Spieler haben den geknackt.
Genau, das sehe ich auch so, dass die einfach inzwischen einen Matchplan haben, wie man ihn knacken kann und dass er sich auf jeden Fall irgendwie weiterentwickeln muss. Genau, bevor wir vielleicht durch die Sections gehen von unten mal, du hast ja gerade schon gesagt, wir gehen mal durch die Novak Djokovic Section und das wird ja wahrscheinlich die unterste sein. Es gibt eigentlich für mich nur noch eine Überraschung, wenn man vielleicht nach der Setzung geht. Und zwar hatte ich es doch gerade offen, hat ein gesetzter Spieler erste Runde verloren, genau.
Gegen Manarino.
Gegen Manarino. Manarino ist natürlich auch ein unangenehmes erstes Los.
Ich meine, Kriegspur war auch nicht ganz fit. Am Ende hat er ordentlich auch den Kopf hängen lassen.
Ging 0-6 aus, der dritte Satz. Aber wie gesagt, das ist vielleicht so die einzige Überraschung. Ansonsten finde ich, ist jetzt bisher von der ersten Runde, ist ja noch nicht ganz voll durch, jetzt nichts Besonderes dabei. Der große Banger war natürlich Medvedev, muss man mal so sagen.
Ja, was ich noch gesehen habe ein bisschen, war Davidovic Fokina, der ganz glatt gegen Shevchenko gewonnen hat.
Sehr glatt. Ja. Hat mich auch überrascht, aber Davidovic Fokina spielt einfach ein starkes Jahr. Gibt es ja auch immer mal bei ihm so ein bisschen, ohne jetzt wieder auf jedes Match eingehen zu wollen, so das Ding ist, er ist eigentlich ein Spieler für die Top Ten von seinem Können, aber man sagt ja immer wieder so, die Nerven manchmal spielen bei ihm ja so ein bisschen die Rolle.
Das ist das, was wir vorhin meinten bei Mandzsik, der das einfach hat, in den entscheidenden Momenten dann sein bestes Tennis abzurufen. Da hat man bei Davidovic Fokina das Gefühl, das fehlt ihm so ein bisschen, dass er in so Momenten dann einen einfachen Punkt bekommt.
Der
verzockt das dann ganz gern mal. Was ich noch gesehen habe, war Lehetschka gegen Čorić, da habe ich ein bisschen was gesehen. Mhm. Das war auch ein gutes Match, muss man sagen. Sehr, würde ich mal sagen, ähnliche Spielertypen.
Ja.
Und auch da war aus Sicht von Lehetschka 3-6. 6-4, 7-6, 6-1 und im dritten Satz, im Tiebreak, lag er 2-5 hinten und gewinnt den Tiebreak dann 7-5.
Kann auch mal nach
hinten losgehen. Das ist auch ein krasser Knackpunkt einfach.
Ja,
also dann sitzt er auf der Bank, zwei Endsätze vorne und hat dann einfach schon mal echt einen großen Schritt Richtung Sieg gemacht und gewinnt dann auch den vierten Satz dann deutlich. Wenn der den Satz verliert, dann sieht die Welt ganz anders aus. Also das ist echt, das sind so kleine Knackpunkte immer, wenn man das beobachtet, die dann schon echt einen großen Einfluss haben am Ende.
Genau. Lass uns die Sections durchgehen.
Ja, dann lass uns doch einfach ganz oben anfangen.
Okay, dann kommen wir später auf die unterste, fangen wir chronologisch
an. Fangen wir ganz oben an
mit der
Section von Sinner.
Ja.
Ich denke mal, Sinner hat ein relativ angenehmes Los in der ersten Runde mit dem Tschechen Kopriva. Ich denke, da kannst du einen viel unangenehmeren Erstrundengegner bekommen.
Ja.
Glaube ich, da wird jetzt erstmal bei ihm, würde ich jetzt mal sagen, nichts anbrennen. Ansonsten, wer kann in dieser, oder sind für dich interessante Spieler dabei in dieser Section, die ihm gefährlich werden können? Ich meine, der nächstbestgesetzte in dieser Section ist Tommy Paul, auf den er dann in der vierten Runde treffen könnte. Und
ich meine, wer mir natürlich immer gefährlich sein kann, ist der Bublik.
Mhm.
Ist immer eine Wundertüte, hat ja auch ein starkes Jahr gespielt. Ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihm irgendeiner da wehtut.
Glaube ich auch nicht.
Nicht bei den US Open und nicht über drei Sätze.
Also das ist eine ziemlich, muss ich sagen, uninteressante Section, um ehrlich zu sein. Da glaube ich ja wirklich, dass sich Tommy Paul durchsetzt und in die vierte Runde kommt gegen Sinner. Wäre jetzt hier mein Tipp.
Das wäre wahrscheinlich auch die Prediction, wenn man nach dem Ranking geht.
Ja.
Genau. Sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass ihm da jemand in die Quere kommen. Ich denke auch, dass sich der Sinner durchsetzen wird. Ja.
Gehen wir weiter in die nächste Section. Das ist die Section von Jack Draper, der da als Bestgesetzter mit Position 5 drin ist.
Ja.
Und Musetti.
Ja.
Mit, ist an 10 gesetzt. Ja. Draper erste Runde gegen Gomez. Von dem Gomez habe ich ein Quali-Match gesehen.
Okay.
Der hat eine Geschwindigkeit in den Schlägen, ist völlig geisteskrank.
Okay.
Ja, völlig geisteskrank. Er hat so Oberschenkel.
Ja.
Und ich glaube jetzt nicht, dass er dem Draper irgendwie gefährlich werden kann, aber es ist ein geiler Spieler, muss ich sagen.
Okay.
Macht schon Bock, dem zuzugucken.
Ja.
Ja, Draper bin ich mal gespannt. Der war ja jetzt wieder verletzt. Sieht topfit aus. Mhm. Hat ja bei dem Mix-Doppel mitgespielt. Hardcore liegt ihm eh. Ich glaube, ist auf jeden Fall ein Kandidat, der sehr weit kommen kann, glaube ich.
Ja, hat ja auch letztes Jahr bei den US Open auch ein gutes Ergebnis gemacht.
Ja.
Richtig.
Ja. Und dann vielleicht ein weiteres spannendes Match direkt in der ersten Runde. Musetti gegen Patsy Pericard, der Franzose. Das ist natürlich ein Erstrundengegner, den willst du nicht in der ersten Runde haben.
Willst du nicht. Und diese ganze Section willst du nicht haben, weil da ist noch so ein Aufschlagmonster dabei mit Diallo.
Diallo ist noch dabei.
Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass Draper sich da durchsetzt. Der müsste Diallo ausschalten und eventuell den Franzosen Patsy Pericard weiterkommen, dann nochmal so ein. Ja. Das ist schon unangenehm. Aber also, von Musetti, ich glaube, dass der Patsy Pericard hat ja auch jetzt in der Vorbereitung das letzte Turnier ganz in Ordnung.
Der in Winston-Salem gut gespielt, hat er, glaube ich, auch wieder einen Aufschlagrekord gebrochen dort.
Ich habe nur ein Video gesehen, wo er wieder gefühlt 43 Asse in Folge reingedonnert hat, mit einer Geschwindigkeit, jedes Ass schneller als das andere. Und der Gegner, wer war das nochmal?
Medjedovic
einfach nur den Kopf geschüttelt hat, von wegen, es ist, ich werde hier abgeschossen gerade. Naja, das ist auf jeden Fall eine unangenehme Section und auch von Musetti erstes Runde gegen so einen Puh.
Also ich glaube, er hat schon das Händchen der Musetti, dass er auch den Aufschlag so, wenn er drankommt, schon gut kontrollieren kann, weil ja, er einfach mit dem Slice auch den zurückbringen kann. Ich glaube, besser als viele andere Spieler. Aber gegen so einen Perikar ist genauso wie gegen Isner oder Karlovic, das sind so Aufschlagriesen, Opelka, wenn die einen Tag haben, in dem die halt die Aufschläge treffen,
ja,
dann sind die halt im Tiebreak und da kann alles passieren.
Dann
das ist halt, das liegt nicht so sehr in deiner eigenen Hand wie bei den anderen Matches.
Ja.
Das ist, glaube ich, kein geiles Erstrundenmatch.
Richtig.
Das wünscht sich keiner. Vor allem, auch wenn du gewinnst, du kriegst ja gar keinen Rhythmus.
Ja. Ja, also ich glaube trotzdem, wenn man hier nach dem Dings geht, ich vermute mal, dass sich Dings durchsetzen wird, Draper, in der Section. Und ich glaube, er wird, meine Vermutung ist, gegen einen, ja, gegen den Impetzi Perikar sozusagen die Section ausspielen. Das wäre meine Vermutung.
Ja, gehen wir weiter in die nächste Section. Das ist die Section von Zverev. Er als Dreigesetzter.
Ja.
Ist er in der Section top gesetzt und spielt erste Runde gegen Tabilo.
Ja.
Den Chilen. Ja, ist ein unangenehmer Gegner. Linkshänder. Spielt auch gut auf Hardcourt, hat auch immer wieder gute Ergebnisse gemacht. Aber ja, ist ein Pflichtsieg aus meiner Sicht von Zverev. Ist ein Pflichtsieg und auch die nächsten Matches, die dann anstehen würden bei ihm, da ist auch, glaube ich, keiner dabei, dem der in den ersten Runden gefährlich werden kann. Da haben wir Bautista Agut, Monfils, Oja Aliassime. Ich glaube, das sind alles keine Spieler, die ihm da irgendwie gefährlich werden können. Den sehe ich da wirklich durchmarschieren durch diese Section.
Gegen wen wäre sozusagen der unterste Gesetzte von dieser Section?
Das wäre Rublev und der spielt erste Runde gegen Pritzmic und da ist mein Tipp, dass Pritzmic gegen Rublev gewinnt.
Okay, ja. Das ist ja mal eine Hausnummer.
Rublev ist ja wieder mit Safin da, da sind ja ganz viele Videos, weil die Fans lieben einfach Safin.
Um da mal kurz einen Abstecher zu machen, es ist einfach geil, wie der rumläuft auf dem Platz.
Einfach geil.
Einfach lässig. Lässig, der hat einfach,
der hat Aura. Typ
hat einfach eine Aura.
Ja.
Der läuft auf dem Platz rum wie ein Boss. Ist unfassbar.
Da glaube ich, dass Pritzmic da wirklich für eine Überraschung sorgen kann.
Ja.
Und ansonsten ist da aber auch kein Spieler dabei, bei dem ich jetzt sagen würde, wow, das ist echt eine harte Section. Da sind viele Stolpersteine. Sehe ich nicht. Also ich glaube, Zverev wird sich in dieser Section relativ easy durchsetzen.
Sehe ich auch so, dass er sich da durchsetzen wird. Es sind wenige, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass sie ihn den Mut auch haben, gefühlt, ihn da rauszunehmen.
Ja.
Da denke ich auch, dass Zverev da durchmarschiert und in die zweite Woche kommt. Ja.
Okay, gehen wir zur Section 4. Das ist die letzte Section aus der oberen Hälfte mit dem Topgesetzten Alex de Minaur. Ich glaube, das ist immer ein Kandidat, der einfach in den letzten Jahren gezeigt hat, der immer für ein Viertelfinale gut ist bei einem Grand Slam. Also mit dem muss man auf jeden Fall rechnen.
Ja.
Der sich gerade immer sehr souverän durch die ersten Runden spielt. Spielt in der ersten Runde gegen seinen Landsmann O'Connell und ich denke, da wird ja nichts anbrennen lassen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Der nächstbestgesetzte ist Kachanov. Er hat auch eine super Turnierreihe gespielt jetzt in Amerika.
Ja, sehr stabil, auf Hardcourt sowieso.
Und auch bei Grand Slams immer einer, der weit kommt, der da in den ersten Runden auch sich gut durchsetzen kann. Da sind viele interessante Sachen dabei in dieser Section, muss ich sagen. Also wer mir auf jeden Fall auffällt, ist Medjedovic. Ja, der hat super stark gespielt jetzt auf Hardcourt.
Ja.
Also richtig, richtig gut. Und ich glaube, das kann sehr, sehr schwer werden für Altmaier in der ersten Runde. Und danach würde er, wenn Tsitsipas mal wieder eine erste Runde gewinnt, auf Tsitsipas treffen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist für Tsitsipas ein ganz hartes Los. Also Tsitsipas spielt erste Runde gegen Alexander Müller, der Franzose. Auch nicht einfach.
Ja.
Dann gegen Medjedovic. Also hat ein sehr, sehr hartes Los, Tsitsipas. Also da lege ich mich auch fest, ich sage, Tsitsipas verliert erste oder zweite Runde.
Okay, ich würde auch jetzt mein Geld nicht auf Tsitsipas setzen und ich denke auch, dass wir hier sozusagen von der Section sehen werden, Kachanov gegen de Minaur.
Mhm.
Und dass ich da, kann ich dir gar nicht sagen, das ist für mich aktuell vielleicht ein 50-50. Ich sehe vielleicht leichte Vorteile bei de Minaur.
Mhm.
Aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen gerade, dass eigentlich dieser große Name in diesem Feld, Tsitsipas, dass der sich hier durchsetzt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee.
Einfach wenig Selbstbewusstsein, keine guten Ergebnisse gemacht. Das wäre für mich eine Überraschung, deswegen glaube ich das nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Tsitsipas auch direkt an dem Franzosen Müller scheitern wird. Der deutsche Altmaier mit Medjedovic, schwieriges Los.
Sehr schwer.
Medjedovic
hat so gut gespielt.
Ja.
Jetzt auch in Winston-Salem.
Ja.
Okay. Okay, gehen wir in die untere Hälfte. Section 5, das ist die Hälfte von Novak Djokovic.
Ja.
Hast du schon gesagt, hat erste Runde gewonnen, spielt jetzt zweite Runde gegen Amerikaner Swider, der als Qualifikant sich gegen einen anderen Qualifikanten durchgesetzt hat.
Ja.
Ein sehr interessantes Match ist Norri gegen Korda. Vielleicht auch ein sehr, sehr undankbares Erstrundenmatch für beide, weil ja beide waren einfach schon Spieler, die schon sehr, sehr weit vorne in der Weltrangliste standen, sind mittlerweile beide ungesetzt. Kommst halt erste Runde dann mal gegeneinander. Ist bitter. Also könnte ich jetzt auch nicht sagen, wer da gewinnt. Korda hat jetzt Winston-Salem wieder gut gespielt. Norri hat in den letzten Wochen gut gespielt. Ist einfach ein brutales Los für die erste Runde.
Ja, vom Spielstil her würde ich sagen, dass Korda durch seine flachen Schläge dem Norri wehtun kann mehr, dass er etwas ihn vielleicht sogar in Anführungsstrichen wegschießt. Norri mit seiner Spin-Vorhand ihm einfach das vielleicht nicht so sehr wehtun kann, dem Korda. Aber da ich jetzt von Korda auch nicht viel gesehen habe, muss ich dir sagen, es ist ganz schwer zu sagen, wer da die Nase vorne hat.
Ja, bei Korda denkt man ja immer, oh, das ist eigentlich einer, der könnte auch weit vorne stehen, aber er hat immer wieder Rückschläge. Ich glaube, er ist viel verletzt und dann taucht er immer wieder auf, dann ist er wieder lange von der Bildfläche verschwunden.
Genau.
Auf jeden Fall hier noch ein Kandidat, der, glaube ich, auch für Djokovic gefährlich werden kann, ist Mickelson, der junge Amerikaner. Der ist ja auch total unterm Radar. Wir haben ihn ja auch hier gar nicht auf unserer Liste von den jungen Spielern.
Ich
glaube, er ist nämlich erst 2004er-Jahrgang, deswegen haben wir ihn nicht aufgeführt.
Okay.
Aber der macht gute Ergebnisse, der Kerl. Der hat auch in Amerika gut gespielt. Der erinnert mich sehr an Sam Querrey von seiner Spielweise her.
Ja.
Und ich glaube, dass es nicht einfach ist für so einen Djokovic.
Ja, aber dass er den schlagen kann, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Er wird bestimmt mit Sicherheit gut mitspielen. Er ist auch ein guter Grundlinienspieler, der Mickelson. Aber ich glaube, dass einfach der Djokovic die Nase vorn haben wird. Das könnte ich mir so einen Viersatz-Sieg vorstellen. Mit Sicherheit nur mal einem knappen Satz, aber um den Djokovic zu knacken, da braucht es mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da braucht es auf jeden Fall mehr.
Ja.
Auch interessant ist hier Dam gegen Blanche.
Ja, junge Leute.
Junge Amerikaner, 17 Jahre, hat jetzt auch Winston-Salem sein erstes ATP-Match gewonnen, Linkshänder. Er erinnert sehr an Ben Shelton. Ist vielleicht noch nicht von seiner Statur, aber von seiner Technik und Spielstil, genau. Hat eine Wildcard bekommen. Auch schön interessantes Match.
Ja.
Dann haben wir jetzt mal unseren den zweiten Deutschen, nämlich Jan-Lennard Struff gegen Mackenzie McDonald.
Ist auf jeden Fall was drin. Sage ich, und ich tippe auf Struff, der hat 3 Quali-Matches gewonnen.
Ist auch super gewonnen.
Super mit Selbstbewusstsein reingestartet. Ja. McDonald ist, brauchst du keine Angst haben, der gibt's keine Überraschung, sage ich dir. Der spielt.
Keiner, der ihn wegbläst.
Ja. Genau, sein Stiefel, ein Hardcore-Spieler auf jeden Fall, der McDonald. Retourniert stark und steht einfach nah an der Linie, aber das ist für den Struff auf jeden Fall, sehe ich ja ihn vorne und das ist auf jeden Fall machbar.
Auf jeden
Fall. Da tippe ich, dass er es in die zweite Runde schafft.
Ja, und ganz unten, Rune gegen Van de Sandskulp.
Unangenehm.
Harte erste Runde.
Harte erste Runde. Und da für mich Rune immer eine Wundertüte ist. Und Van de Sandskulp auch.
Ja.
Wenn der auch ein Spieler, der halt an einem Tag, der Van de Sandskulp, alles wegschroten kann.
Der kann echt mal gute Leute rausnehmen.
Genau. Aber du, da würde ich trotzdem sagen, dass Rune die Nase vorne hat. Dann in der zweiten Runde auf Struff trifft. Ne, so ist es doch.
Ja.
Und da traue ich dem Struff. Ich finde, er hat ein gutes Los.
Finde ich auch.
Ja.
Ja, da ist was drin.
Ja, interessante Section hier. Ja.
Ja, dann Section 6 mit dem topgesetzten Taylor Fritz, der sich auch schon in der ersten Runde gegen den Amerikaner Nava durchgesetzt hat.
Ja, auch super deutlich eigentlich mit 7-5, 6-2, 6-3.
Ja.
Genau, er ist einfach eine Bank, muss man ihm lassen, ne?
Dann hier vielleicht erfreulich hier für unsere Nachbarn hier, der Schweizer Jerome Kim, der sich durch die Quali gespielt hat. Dann hat erste Runde gegen den jungen Amerikaner Ethan Quinn gewonnen. Steht jetzt in der zweiten Runde gegen Nakashima. Auch stark. Ein toller Erfolg.
Genau, und Nakashima ist auch schlagbar.
Ja, der aber auch eine harte erste Runde hatte gegen De Jong, der Holländer. Hat sich durchgesetzt. Dann ein Überraschungsergebnis fand ich jetzt. Luca Nardi, der junge Italiener, gegen Machac. Ich meine, klar, Machac ist die 21 der Welt, aber hat ganz, ganz deutlich gewonnen. 6-3, 6-1, 6-1.
Zu deutlich.
Zu deutlich einfach.
Vielleicht, ich kann dir nicht sagen, ob es da vielleicht auch körperliche Probleme waren oder irgendwas, aber das ist natürlich zu deutlich. Klar, wenn man sich die Setzliste anguckt, würde man jetzt nicht sagen, dass es eine Überraschung ist, aber gut.
Dann ein Highlight-Match für mich auf jeden Fall natürlich heute Abend von Seca gegen Kecmanovic. Harte erste Runde aus Sicht von Kecmanovic, muss man sagen. Also man will keinen von Seca in der ersten Runde haben.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Fans er auch aus Südamerika
mit. Ich glaube, sehr viele. Also ich habe jetzt auch gehört, weil Del Potro war ja auch da. Und
richtig.
Die hat irgendein Legends-Doppel gespielt und das Publikum ist ausgerastet. Und sehr, sehr viele Südamerikaner immer da.
Ja,
und die werden natürlich alle jetzt für Fonseca sein. Also ich glaube, der wird richtig, richtig viel Support
Haben. Das klingt spannend.
Ja, gehen wir direkt in die nächste Section, ne?
Ja.
Section von Ben Shelton, der auch gestern seine erste Runde, das habe ich nämlich auch gesehen, gegen Ignacio Buse hat er gewonnen, ganz glatt, 6-3, 6-2, 6-4. Ja, also wie er auftritt, unglaublich souverän, topfit, sehr abgeklärt. Wir haben ja letzte Woche schon über ihn viel gesprochen, was er für einen Eindruck macht. Und er wird sehr, 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 sehr stabil, muss man echt sagen. Also ich glaube, der wird da auch durchmarschieren durch diese Section. Der nächstbestplatzierte ist nämlich Roth mit an Position 12, der dann vielleicht auf ihn warten würde. Ich sehe jetzt hier keinen in der Section, der ihn stoppen kann.
Ja, ich auch nicht. Der hat Selbstbewusstsein. Hat stark gespielt auf Hartplatz und ich sehe auch keinen, der ihn da stoppen kann. Und ich glaube, der wird ja in Anführungsstrichen durchmarschieren und der würde sicher in die zweite Runde einziehen.
Ja, und ich glaube auch für so Spieler hier wie Lehetschka, ne, der auch erste Runde schon gewonnen hat, wenn er dann sieht, er würde dann gegen den nächstgesetzten, ist dann Roth, auf den er trifft. Ich glaube, das ist ein sehr dankbares Los. Ne?
Ja, ja.
Also da hast du von den Gesetzten her wahrscheinlich einen, der aktuell schlagbar ist, vor allem auf Hardcourt. Also muss man mal gucken, ob die Spieler das nicht auch nervös macht, ne? Wenn sie dann sehen, mein Los ist irgendwie gut und ich kann hier vielleicht weit kommen.
Ja, ja.
Bleibt spannend. Ja. Gehen wir zur letzten Section von Alcaraz. Hier haben wir ja schon gesagt, Alcaraz, erste Runde gegen Opelka, ist so ähnlich wie Musetti Pericard.
Ja.
Ist ein Los, erste Runde, scheiße, muss man sagen, finde ich.
Ist zum Reinkommen der absolute Horror, glaube ich. Und der hat, glaube ich, auch noch nie gegen Opelka gespielt. Amerikaner, der mit Sicherheit, die werden wahrscheinlich Center Court spielen, Night Session und Primetime. Ja, du weißt nie, was kommt. Ich glaube aber auch da, dass Alcaraz die Qualität hat, zu viele Returns reinzuspielen.
Ich denke auch.
Und würde mich jetzt wirklich stark wundern, wenn er da stolpert. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, dann Medvedev, haben wir schon gesagt, erste Runde raus gegen Bonzi. Das heißt, das Feld ist da oben so ein bisschen freigeräumt.
Genau.
Das ist auf jeden Fall für die Kandidaten Rinderknecht und Davidovic Fokina, die auch schon ihre erste Runde gewonnen haben, jetzt aufeinandertreffen, natürlich bestimmt sehr gut, weil die sehen, okay, das Feld da oben ist jetzt frei.
Ja, ja.
Bleibt ein interessantes Match. Wer auch noch ein interessanter Spieler ist, ist Daderi.
Ja.
Der auch ganz klar die erste Runde gegen Hijikata gewonnen hat mit 6-2, 6-1, 6-2. Und der hat auch in den letzten Wochen gute Turniere gespielt. Und auch interessant, zwei Wildcards der Amerikaner haben gegeneinander gespielt. Dostanic, das war der, den ich vorhin erwähnt habe, diese 380 der Welt, gegen Spitzeri. Und das ist natürlich geil, wenn du als Wildcard reinkommst, spielst gegen einen anderen Wildcard-Spieler und nicht gegen den Gesetzten direkt.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist da die Nervosität wahrscheinlich auch ultra hoch, wenn du dir anguckst, okay, fuck. Ich kann hier gewinnen, erste Runde. Aber für so einen Spieler ist es natürlich Wahnsinn, ne?
Auf Wildcard
gewinnst erste Runde. Ja, unglaublich. Ja. Jetzt sind wir einmal aus Tableau einmal komplett durch.
Ja.
Sind jetzt für mich wenige Aufreger dabei. Ich glaube, ehrlich gesagt, bis zur vierten Runde, beziehungsweise bis zum Viertelfinale, glaube ich, dass diesmal sich wirklich die Favoriten da durchsetzen werden.
Ich bin gespannt, wir hatten ja bei den letzten Turnieren schon, dass sich die Favoriten oder die Gesetzen eben nicht durchgesetzt haben.
Das sieht immer auf dem Papier dann so leicht aus.
Genau, ne? Ja, man denkt so, der gewinnt. Ich sag, Tennis ist die Grand Slams die schlimmste, die schlimmste Sportart zum Wetten irgendwie online auf Spiele, weil es kann alles passieren. Und vom Gefühl her glaube ich auch, dass die Spieler, die wir gerade genannt haben, sich vielleicht dass sie sich durchsetzen. Mit Sicherheit wird die ein oder andere Überraschung noch dabei sein. Und hat es ja gesehen bei Medvedev, ja. Wobei man bei ihm ja fast schon sagen muss, ist es schon eine Überraschung? Ich meine, der Name ist halt so big, aber er hat jetzt die letzten vier Grand Slams einfach wirklich nicht performt. Das wird ihm wehtun, jetzt auch hier wieder erste Runde rauszufliegen. Er ist ja aus den Top 10 schon rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht, wie schmerzhaft die US Open für ihn sein würden, von der Rangliste her, aber ja, er muss sich auf jeden Fall neu sortieren. Genau.
Ja. Wir wollten ja auch nochmal wetten, ne?
Okay,
Wir wollten ja einmal hier den Sieger bei Männer und Damen wetten und die größte Überraschung.
Ja.
Magst du mal zuerst deine Sieger tippen oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay, also ich glaube, was bei den Männern Alcaraz gewinnt.
Okay.
Ich glaube, der wird einfach.
Warum Alcaraz?
Weil er in den letzten Jahren dann doch immer Ende des Jahres gestruggelt hat. Und ich glaube, der hatte jetzt vielleicht einen besseren Rhythmus gefunden. Und ich habe das Gefühl, seitdem Sinner wieder zurück ist, ist bei dem so ein Feuer entfacht. Ja. Der ist so fokussiert bei den Turnieren. Der kommt hin, um wirklich die Turniere zu gewinnen. Viel weniger für mich Rumgespiele. Ich habe das Gefühl, der ist sehr, sehr fokussiert und will wirklich dieses, ja, diesen Titel holen. Okay. Und bei den Frauen mache ich einen relativ easy Pick. Da sage ich Sabalenka.
Oh, okay. Interessant.
Okay, und du?
Ja, also ich meine, das ist ziemlich unsexy, dass ich jetzt einfach sage, es ist Sinner. Mache ich aber trotzdem, weil ich gewinnen will. Mhm. Und ich sage, Sinner wird da das machen, weil er einfach die, ich glaube, er hat gefühlt seit 10 Jahren nur gegen Alcaraz verloren, wenn überhaupt. Und ich habe aber, da kommen wir vielleicht gleich zu, ich glaube nicht, dass er im Finale gegen Alcaraz spielen wird. Das ist meine Vorhersage.
Mhm. Oha, oha, okay.
Ich glaube, dass Sinner das Turnier gewinnen wird.
Okay.
Bei den Herren und das bei den Damen Iga, Swiatek.
Okay, okay. Genau.
Die hat einfach Selbstbewusstsein. Ich meine, bei den Damen haben wir ja schon immer drüber gesprochen, das ist schwieriger für alle Damen, weil sie halt eben die 2 Gewinnsätze haben und nicht die 3 Gewinnsätze. Aber ich glaube, dass sie sich durchsetzen wird. Sabalenka hat jetzt einige Finals verloren.
Ja,
das ist glaube ich im Hinterkopf.
Hungrig jetzt.
Ja, aber das ist hier die ganze Zeit schon und ich glaube, dass es im Kopf ist. Und ja, ich tippe auf Sinner einfach. Ich sage, er ist einfach der stabilste Spieler von allen. Das ist meine Vorhersage.
Okay.
Ja.
Ja, größte Überraschung.
Soll ich anfangen jetzt?
Fang du mal an?
Ja, genau.
Hast du Männer- und Damen-Überraschung?
Männer und Damen?
Ja.
Oh, Damen habe ich jetzt.
Dann kannst du noch mal kurz, dann sag dann deine Männer-Prediction.
Okay,
ich mache dann meine beiden, dann kannst du
noch mal kurz. Dann überlege ich noch mal. Meine größte Überraschung wird sein, dass ich sage, Alcaraz schafft es nicht ins Finale,
okay,
weil er vorher gegen Ben Shelton verliert.
Oh, wow.
Und Ben Shelton spielt im Finale gegen Sinner.
Okay,
das ist, ich meine, Überraschung. Ben Shelton, 6 der,
ja,
Welt.
Ja, Finale, da kann man schon sagen, ist überraschend.
Ich würde aber sagen, es wäre für mich eine Überraschung, wenn er das Finale schafft. Ich sage, Ben Shelton kommt ins Finale, verliert aber dagegen Sinner.
Okay. Geht das denn überhaupt vom Los, ja?
Ich meine schon, oder? Ben Shelton ist doch unten.
Ah, okay. Dann geht das, ja.
Oder täusche ich mich da gerade?
Ja, ja, doch, der ist unten,
ja,
du hast
genau.
Recht, du hast recht.
Deswegen, ja, ja, das wäre jetzt meine, weil hätte es mich jetzt geschockt, wenn Ben Shelton oben gewesen wäre, da wäre das nicht aufgegangen. Aber,
er hätte gegen Sinner gewonnen vorher.
Ja, deswegen sage ich, Sinner gewinnt und Ben Shelton kommt, okay, ins Finale, schlägt auf dem Weg Alcaraz. Okay.
Meine Überraschung bei, ja, den Damen ist Raducanu.
Oha.
Die hat ja 2021 gewonnen und hat jetzt seitdem ihr allererstes Match bei den US Open wieder gewonnen. Und ich glaube, jetzt hat die so eine gewisse Lockerheit, hat sich jetzt von diesem ganzen Druck mal langsam erholt und ich glaube, die wird jetzt mal wieder so einen kleinen Run hinlegen. Und bei den Männern Medjedovic. Ich fand ihn in den Vorbereitungsturnieren wirklich saustark.
Okay,
und ich glaube,
okay,
der hat ein gutes Los. Ich glaube, der kann weit kommen. Der müsste halt dann, glaube ich, hier kommt er auf Demi Nauer.
Ja.
Dann in der 3. Runde. Aber ich glaube, der kann weit kommen.
Okay.
Das könnte sein Turnier sein. Hast du jetzt noch einen Damenpick?
Eigentlich nicht. Nur weil ich ein bisschen was von ihr gesehen habe. Und ich die eigentlich von der Spielstil immer ziemlich gut finde. Ich sag, Überraschung ist für mich, Belinda Bencic wird weit kommen.
Okay.
Ja.
Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, das war's jetzt hier als kleiner Einblick, als kleine Einstimmung für die,
genau,
US Open. Und wir versuchen natürlich, uns schnellstmöglich wieder zu melden mit einem Update.
Nach
auch wenn
der
die
ersten
vielleicht die,
Woche.
Genau, ein bisschen kürzer ausfallen, aber dann können wir ein kleines Update geben.
Richtig.
Und wünschen erstmal allen viel Spaß beim Gucken. Wir werden auf jeden Fall auch es jetzt ordentlich verfolgen.
Richtig.
Und ja.
Hören uns nach der ersten Woche für die zweite Woche sozusagen den Endspurt wieder.
Macht's gut.